Das sagt zum einen immer der Zahnarzt zu mir, wenn ich bei ihm bin. Aber ich würde gern auch mal heute was Neues wagen. Ich habe sonst immer über irgendwelche Themen gesprochen und ich würde gern heute mal versuchen, mich an einem Text auszulegen. Auch ermutigt aus der Gemeindeabend-Bibelschule, die wir hatten, wo es auch um das Thema Predigen ging. Auch herausgefordert ein bisschen mit der Aussage, dass in jedem Text immer Jesus vorkommt. Das fand ich interessant und ich dachte, das würde ich gerne mal prüfen. Und außerdem glaube ich, dass reine Textauslegungen hier relativ selten sind und vielleicht auch manchmal zu kurz kommen. Und deshalb würde ich es gerne mal versuchen. Ich habe mir einen Text rausgesucht. Und die zweite Neuerung, ich würde es doch gerne mal ein bisschen fortlaufend machen. Zum einen ist der Text, den ich rausgesucht habe, das haben wir es eben getestet. Kannst du weiterklicken? Ist der Prophet Joel. Ist vielleicht nicht so geläufig. Ich kannte den vorher auch nicht so wirklich im Detail. Und ich habe schon bei der Vorbereitung für mich ganz, ganz viel lernen können. Und ich habe mich da auch bewusst mit der Frage beschäftigt, wo kommt denn Jesus drin vor? Und außerdem können wir auch in der Bibel lesen, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung. Und deshalb habe ich mich die letzten Wochen eigentlich mit dem Joel beschäftigt, habe viel dazu gelesen und gehört, war auch wirklich erstaunt, was man da alles drin finden kann. Und das hat für mich so ein bisschen gezeigt, was es auch bedeutet, in seinem Wort zu forschen. Und es hat wirklich Spaß gemacht, was man alles sehen kann. Manches war klar, logisch. Manches, da habe ich auch gesehen, man braucht da ganz viel Hintergrundwissen, um das irgendwie zu verstehen, um das direkt nachvollziehen zu können. Manche Verse habe ich 5-mal gelesen und irgendwann habe ich dann festgestellt, ja, ist eigentlich genauso, wie es beschrieben ist, kann man das und das auch erkennen. Und da halte ich es vielleicht so ein bisschen mit der neuen Losung, prüft alles. Ich habe mir natürlich nicht alles angeschaut und alles geprüft, aber das Gute behaltet, das Gute, das, was ich sinnvoll fand, was ich da rausgefunden habe, das würde ich gern weitergeben. Man kann natürlich noch viel tiefer graben, es gibt viele interessante Predigten dazu, auch wo es in Bezug auf andere Propheten geht, mit Zacharja, mit Jesaja, mit dem Buch Daniel, wo es auch die politische Entwicklung, die aktuell stattfindet, da im Kontext gesetzt wird, fand ich super interessant, aber so tief will ich heute mal nicht gehen. Es gibt also noch viel, viel mehr, was man in diesem Text finden kann. Und vielleicht fordert euch das auch ein bisschen raus, da ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich wollte das fortlaufend machen. Ich wollte gern heute Kapitel 1 und 2 und beim nächsten Mal Kapitel 3 und 4. Ich befürchte aber, dass wir heute nur über Kapitel 1 sprechen können. Joel ist einer der kleinen Propheten. Und wir wissen nicht wirklich viel über ihn. Im ersten Vers steht, dass er der Sohn des Betuel war. Kannst vielleicht eins mal weiterklicken. Da steht nämlich das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn des Betuel, geschah. Joel bedeutet vom Namen her, der Ewige ist Gott. Und wenn man den ganzen Text liest, und es sind ja nur 4 Kapitel, dann sieht man schon, dass der Name eigentlich perfekt zum Inhalt passt, den der Prophet weitergeben soll. 3 interessante Aspekte, die ich zum Buch Joel gefunden habe. Zum einen, im Vergleich zu anderen Propheten ist das ein Prophet, der ja eigentlich nur das Wort des Herrn weitergibt. Der sagt nicht viel selber dazu, anders zum Beispiel bei Habakuk, hatte ich ja auch mal drüber gesprochen, der auch über seine Empfindungen und wie es ihm geht, damit viel aufschreibt. Hier geht es eigentlich fast nur um das Wort des Herrn. Und im Vergleich zu den anderen Propheten ist bei dem Prophet Joel auch so der Zeitraum der Entstehung nicht ganz klar. Und damit kann man die Prophezeiung vielleicht nicht immer einordnen. Es wird kein geschichtlicher Bezug genannt, wie es bei Hosea ist, wo drin steht, das geschah in den Tagen des Königs Usias oder Hiskias. Und weil es keinen direkten Bezug gibt, findet man vielleicht auch keine punktuelle vergangene Prophetie, die vielleicht schon eingetreten ist. Manche Sachen kann man vergleichen, da werden wir gleich drauf kommen. Aber es geht bei Joel auch sehr viel um den Tag des Herrn. Und der steht ja noch aus. Und vielleicht ist Joel dann auch ein Stück weit so eine zeitlose Prophetie. Werden wir auch vom Inhalt sehen. Interessant fand ich auch, dass Petrus im Petrusbrief aus Joel zitiert, wenn es um die Ausgießung des Heiligen Geistes geht. Von der Einordnung, wann das geschrieben sein könnte, gehen die meisten davon aus, das ist so das 8. Jahrhundert vor Christus gewesen. Neuere Forschungen haben auch manches Mal das 4. Jahrhundert vor Christus. Können wir sagen, es sind nur 400 Jahre, macht nicht so großen Unterschied. Aber in diesen 400 Jahren ist viel passiert, weil einmal ist das vor dem Exil gewesen, wenn das 8. Jahrhundert vor Christus wäre und zur Zeit des ersten Tempels. Und 400 wäre es eben nach dem Exil und beim zweiten Tempel gewesen. Die meisten, ich habe von Roger Libby viel gefunden dazu, die gehen vom 8. Jahrhundert vor Christus aus, ist auch nicht so ganz wichtig für die Auslegung unbedingt. In diesem Zeit, 8. Jahrhundert vor Christus, da war Israel ganz oft von den Assyrern bedroht. Und darauf könnte Joel auch anspielen. Und Assyrer waren so die großen, und man muss schon die Einschränkung bringen, von Gott geschickten Widersacher Israels. Gott nennt sie zum Beispiel auch die Route meines Zorns, kommt später nochmal. Und im Jahr 701 vor Christus findet ja zum Beispiel die erfolglose Belagerung Jerusalems durch die Assyrer statt, zur Zeit Hiskias, was dazu dann geführt hat, dass das Volk eben wieder zu Gott umgekehrt ist. Im Jahr 776 für die Sportbegeisterten sollen auch die ersten Olympischen Spiele der Antike stattgefunden haben. Und wer sich noch an die Schule zurückerinnert, in dieses Jahrhundert fällt eben auch 753, Rom schlüpft aus dem Ei, die sagenhafte Gründung Roms. In Israel lebten in der Zeit auch die Propheten Amos, Hosea, Jesaja, Micha und auch sonst die Schriften von Homer sind wohl auch in der Zeit entstanden. König Midas soll da gelebt haben. Und von der Geografie gehörte Israel da zum fruchtbaren Halbmond. Der erstreckt sich so vom östlichen Mittelmeer über Mesopotamien, Tigris und Euphrat bis zum Persischen Golf. Und das war eben günstig für die Landwirtschaft, gute Regenverhältnisse und fruchtbare Boden. Und auf das Thema Landwirtschaft, da geht Joel ja auch jetzt besonders mit drauf ein. In Vers 2 steht, hört dies ihr Ältesten und nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen gestehen oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt euren Kindern davon und euren Kindern, ihren Kindern und ihre Kinder der folgenden Generation. Joel fängt mit hört dies an. Er will auf was ganz Wichtiges, auf eine wichtige Botschaft aufmerksam machen. Und als erstes werden besonders die Ältesten angesprochen. Vielleicht waren es die Anführer des Landes, vielleicht auch die Alten, die genug Erfahrung haben sollten und dies eigentlich besser wissen sollten, was gleich alles erklärt wird. Aber am Ende werden auch die ganzen Bewohner, das ganze Volk angesprochen, weil alle verstehen sollen, dass das, was über sie hereingebrochen ist, und es geht gleich zum Beispiel um eine Heuschreckenplage, dass das kein Zufall ist, sondern eine Warnung von Gott. Und mit dem Einstieg, da sagt Joel, hier kommt was ganz Wichtiges. Ganz wichtig, was es vielleicht auch noch nie gab. Vielleicht, weil die Sünde auch noch nicht so groß war, die Frage können wir uns auch schon mal stellen. Es soll auf alle Fälle von Generation zu Generation weitergegeben werden. Es soll im kollektiven Gedächtnis des Landes bleiben. Und es soll den Kindern davon erzählt werden, dass Gott sie eben bestrafen musste. Und das als eindringliche Warnung, nicht nur als nette Geschichte, die man vielleicht damals auch in der Sonntagsschule weitergegeben hat. Als Warnung, dass denen nicht das gleiche Übel passiert und dass sie eben lernen, Gott zu fürchten. Und dadurch, dass die Kinder extra erwähnt werden, habe ich mir schon die Frage gestellt, was geben wir denn unseren Kindern weiter? Geben wir auch nur interessante, spannende Geschichten weiter oder geht es wirklich darum, dass sie von Anfang an schon Gottes Willen erkennen sollen? Was erzählen wir unseren Kindern, was Gott in unserem Leben getan hat? Wir erzählen von Gebetserhörungen, wir erzählen vielleicht von Wundern, die wir erlebt haben. Aber wie oft sprechen wir auch über das Schlechte, wo Gott vielleicht mal eine Tür zugemacht hat, wo der Segen auch ausgeblieben ist? Eher selten, weil es oft ja auch was mit einem eigenen Verhalten zu tun hat, was dem vorausgegangen ist. Und hier ist das, was vorausgegangen ist, die Heuschreckenplage, die eben in der letzten Zeit über das Land gekommen ist. In Vers 4 steht, was der Nager übrig gelassen hat, Jetzt habe ich hier irgendwie. Egal. Was der Nager übrig gelassen hat, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen hat, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen hat, fraß die Heuschreckenlarve. Diese Heuschreckenplage erinnert uns vielleicht an die Plage, die damals in Ägypten kam, die Gott geschickt hat, weil eben der Pharao nicht auf Gott hören wollte. Aber hier ist es entscheidend anders, weil hier eben die Strafe gegen das eigene Volk angewendet wird. Und Gott hat sein Volk ganz oft gewarnt, dass solche Strafen auch Israel treffen könnten. 5. Mose lesen wir zum Beispiel: Alle deine Bäume und die Frucht deines Ackerlandes wird die Grille in Besitz nehmen. Der Fremde, der in deiner Mitte wohnt, wird höher und höher über dich emporsteigen und du wirst tiefer und tiefer hinabsenken. Und hier war es ja nicht nur eine einzelne Heuschreckenplage, sondern was wir hier lesen, dass da viele Heuschrecken nacheinander gekommen sind. 4 verschiedene Arten. In der Bibel werden 9 verschiedene Heuschreckenarten genannt. Und die 4, um die es hier geht, das sind die schädlichsten. Und nur eine davon war das da, die auch in Ägypten aufgetreten ist. Und die Heuschrecke, wenn die gekommen ist, frisst alles auf. Und dadurch, dass die hier nacheinander gekommen sind, wird auch das wieder aufgefressen, was schon gesprossen war. Plötzlich ist alles weg, es ist keine Ernte mehr da und das ist eine Katastrophe für das Volk. Und das Volk soll dadurch verstehen, dass solche Ereignisse dafür da sind, weil Gott eben zu den Menschen sprechen will. Und er hat vorher schon viel zu den Menschen gesprochen, aber sie wollten das eben nicht hören. Und ich habe ein gutes Zitat gefunden von C.S. Lewis: Gott flüstert durch sein Wort, er brüllt durch die Katastrophe. Und auch heute spricht ja Gott noch zu seinem Volk, zu uns, zu jedem Einzelnen, mit dem Ziel, dass wir auf ihn hören sollen. Und die Frage an uns ist: Hören wir sein Flüstern? Hören wir sein Flüstern durch sein Wort? Wo hören wir? Oder wollen wir auch auf die Katastrophe warten? Gott flüstert durch sein Wort, er brüllt durch die Katastrophe. Vers 5. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint, heult, ihr Weinsäufer, alle über den Most, denn er ist weggerissen von eurem Mund. Hier spricht Joel die Betrunkenen an. Gemeint sind Menschen, die Gottes Segnungen missbrauchen. Und die werden als extra Gruppe angesprochen. Wahrscheinlich gab es damals dann entsprechend viele davon. Und sie müssen sogar zum Aufwachen aufgefordert werden. Obwohl sie eigentlich nichts mehr zu trinken haben, sind sie immer noch blind für die Äußerungen, die Gott in seinem Zorn jetzt über das Volk bringen will. Die schlafen lieber noch ihren Rausch aus. Hier wird diese sorglose Freude angeprangert. Gott gibt Luxus und Überfluss, aber hier wird es auch weggenommen und sie müssen plötzlich feststellen, dass so die eigenen Segnungen keine wahre Befriedigung sind, wenn eben Gott nicht eingebunden ist. Und je mehr man eben selber auch den Fokus auf die eigenen Gefühle legt, wenn es um die Befriedigung von Bedürfnissen geht, desto stärker erlebt man eben das Gericht. Das zeigt sich auch mit Schicksalsschlägen, wenn plötzlich irgendwas genommen wird. Menschen, die ohne Gott leben, die können eben nicht im Leid sagen wie Hiob: Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Und ich glaube, da finden wir viele Parallelen zu unserer Zeit. Jeder schaut nur auf das eigene. Jeder will sich selber verwirklichen, gut ist, was mir nützt, gut ist, was sich gut anfühlt. Aber wir sollen eigentlich nach Gott streben. Diesen Segnungen, die Gott uns gibt, diesen irdischen Segnungen, sollen wir aber einen untergeordneten Platz geben. Wir sollen das Geld, die Zeit, was wir bekommen, nicht nach eigenen Vorstellungen einsetzen, sondern eben Gott und Jesus einbinden und ihm die Autorität darüber geben. Danach fragen, wie wir diese Segnungen, zum Beispiel unsere Zeit und unser Geld, einsetzen sollen. Und wenn wir so die Prioritäten setzen, dann trauern wir auch nicht, wenn die Segnungen plötzlich weg sind. Trunkenheit bedeutet aber auch, dass Dinge, die Gott zum Genuss gegeben hat, im Überfluss von ihm trennen. Und auch hier wieder die Frage an uns: Wo sind wir denn betrunken? Wo sind wir trunken? Was hat uns Gott gegeben, was eigentlich gut ist, wo aber unser Herz vielleicht zu sehr dran hängt, wo wir die Prioritäten zu hoch setzen? Es ist die Arbeit, die vielleicht viel Spaß macht, aber die dann wenig Freiräume für Gott lässt. Es ist der Wohlstand, den wir haben, den wir auch genießen sollen, aber der uns vielleicht nach immer mehr streben lässt. Sind es die Freunde, mit denen wir gern Zeit verbringen, aber die uns eben dann auch von Gott wegbringen können. Und getrennt von Gott zu leben, heißt eben, Gott nicht überall einzubeziehen, selber zu planen, ohne ihn zu fragen. Und genauso scheint es damals in dem Volk eben zugegangen sein. Und Gott muss das Volk mit drastischen Mitteln aus dem Rausch wecken und ihnen quasi sagen, ich will aber überall dabei sein. Vers 6. Denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind Löwenzähne und sie hat das Gebiss einer Löwin. In den Sprüchen werden die Heuschrecken auch beschrieben als Heuschrecken, die haben keinen König und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Heuschrecken sind mächtig, weil sie eben zahllos sind und weil sie eine Einheit, eine geschlossene Front bilden. Da habe ich mir gedacht, das ist, abgesehen von den schlechten Eigenschaften, die die Heuschrecken ja bringen, auch ein gutes Beispiel, wie die Gemeinde funktionieren sollte. Auch da gibt es keine sichtbare Leitung, gibt den Heiligen Geist, das ist Jesus, der unter uns ist, aber eben nicht sichtbar ist. Und wir sollen uns alle unter diese gemeinsame Führung stellen, sowohl im Alltag als auch in der Gemeinde. Und dann eben auch einheitlich handeln auf der einheitlichen Grundlage. Und wenn wir eben so zusammenhalten, dann bilden wir eben so eine geschlossene Front wie die Heuschrecken und es wird dem Feind eben nicht gelingen, da einzudringen. Und gemeinsam können wir eben dann auch als Gemeinde mächtig sein wie die Heuschrecken. Joel bezeichnet die Heuschrecken als eine Nation. Eine Nation, die gerade auf dem Kriegspfad ist mit mächtigen Waffen, das wird mit Zähnen verglichen. Und die tun das gleiche zerstörerische Werk wie die Heuschrecken mit ihren Zähnen. Sie fressen alles, ohne irgendwas übrig zu lassen. Und die Zerstörung findet jetzt nicht irgendwo statt, sondern über meinem Land. Die werden über das Land Gottes losgelassen. Und diese Strafe, die trifft eben nicht nur das irgendein Land, sondern es trifft das eigene Volk und trifft auch Gott selber. Wir werden später in Vers 9 sehen, dass dadurch eben Gott auch keine Opfer mehr gebracht werden können. Und das ist jetzt kein Gericht von Gott, von einer erhabenen, erhobenen Position, wo er sagt, seht mal, jetzt müsst ihr damit klarkommen, eure Schuld, sondern Gott leidet da selber mit drunter und Gott ist auch daran mit beteiligt. Gott hat Israel das Land anvertraut, dass sie es bebauen sollten, dass sie es genießen können, aber es soll eben nicht ihr Eigentum sein, was sie irgendwie plündern können. Und das haben sie scheinbar vergessen und Gott muss sie daran erinnern. Vers 7. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinem Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen, seine Ranken sind weiß geworden. Weinstock und Feigenbaum sind oft ein Symbol für Wohlstand, Frieden und Ruhe. In Micha 4, Vers 4 steht zum Beispiel, und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Herrscher hat geredet. Beides, Weinstock und Feigenbaum, werden auch oft zusammen erwähnt. Ist ja auch logisch, weil Ruhe und Frieden eben dazu führt, dass Wohlstand entsteht und sich entwickeln kann. Und diese Geschenke, die Gott eigentlich seinem Volk gegeben hat, die sind jetzt eben radikal weggenommen worden. Und die Heuschrecken fressen nicht nur das Grüne ab, sondern die Bäume, da wird auch die ganze Rinde abgefressen. Völlig abgeschält steht da. Und deshalb tragen eben auch die Weinstöcke und die Feigenbäume keine Früchte mehr. Und Übertragung auf das Volk Israel, wahrscheinlich haben sie auch schon lange keine Frucht mehr für Gott gebracht. Und genau diese Frage können wir uns, glaube ich, auch stellen. Wie sieht denn unsere Frucht aus, die wir für Gott bringen, die wir als Gemeinde bringen oder die wir jeder selber bringen? Wo bringen wir überhaupt noch Früchte? Wo wachsen wir so, wie Gott sich das vorgestellt hat? Ist es vielleicht auch nur mal eine Trockenzeit, die jeder vielleicht hat? Oder ist es schon wirklich abgeschält, ich sage mal im Sinne von, wo die Grundlage schon so weit zurückliegt, dass wir weit weg davon sind, irgendwie Frucht zu bringen? Vers 8. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Mannes ihrer Jugend. Das Volk soll jetzt trauern und das auch sichtbar zeigen, dass eben das Unglück und das Elend über das Land Juda gekommen ist. Und das wird hier verglichen wie das Zerbrechen so einer Liebesbeziehung. Und sich in Sacktuch zu hüllen, Sacktuch umzulegen, das ist ja immer ein Zeichen von Trauer. Bei Jakob können wir ja zum Beispiel lesen, dass er auch sich in Sacktuch gehüllt hat, als er erfährt, dass Josef vermeintlich von wilden Tieren gerissen wurde. Und hier wird es eben verglichen mit einer Braut, deren Geliebter vielleicht kurz vor der Hochzeit aus dem Leben gerissen wurde. Und das steht für was Unerwartetes und auch was schmerzlich Intensives. Und hier wird ja auch Juda mit dem Schicksal der Braut verglichen, die eben auf die Gemeinschaft mit ihrem Mann verzichten muss. Und die Braut ist ja auch oft ein Beispiel in der Bibel für die Gemeinde. Vers 9. Speiseopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Und in dieser Notsituation, wo alles weggefressen ist, wo es nichts mehr gibt, ist auch kein Opferdienst mehr möglich. Aber das hatte Gott dem Volk ja eigentlich geboten als Beweis für ihre Treue. Und es scheint so, als hätte das ja vor den Heuschrecken ein Stück weit funktioniert, weil es hier extra steht, dass es weggenommen wurde. Aber wie hat es funktioniert? Vielleicht haben sie nur ihre religiösen Pflichten erfüllt, haben die Opfer dargebracht, haben die äußeren Handlungen mit großer Sorgfalt ausgeführt, aber das Herz ist eben nicht beteiligt. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie sieht es denn bei mir aus, wie sieht es bei uns heute aus? Wie viele religiöse Pflichten werden erfüllt, aber sonst richtet man eben sich nicht auf das aus, was Gott möchte. Sowohl in der Gesellschaft, aber eben auch in unserem Leben. Weihnachten geht man traditionell in die Kirche. Viele haben Kreuz um den Hals hängen, sitzen sonntags im Gottesdienst, was vielleicht von uns so erwartet wird, spenden regelmäßig Geld, haben Fisch am Auto, gehen zu Veranstaltungen. Aber wo opfern wir denn wirklich? Und ich glaube, der Verlust der Opfer, das ist so die große Katastrophe hier. Speisopfer und Trankopfer sind pflanzliche Opfer und haben eben direkt was mit den Verlusten durch die Heuschrecken zu tun. Und Opfer sind ja in der Bibel immer so das Bild auf das umfassende Opfer, was dann eben Jesus gebracht hat. Oft dann eben auch verglichen mit dem Tieropfer, was wir hier auch feiern, als blutiges Opfer dann eben für seine Tat am Kreuz. Speiseopfer sind kein blutiges Opfer und die beziehen sich eben oft auf das Leben, was Jesus auf der Erde verbracht hat, wo er sich eben auch ganz Gott hingegeben hat. Und das Verschwinden der Opfer, dass die weggenommen wurden, das bedeutet, dass das Volk eben nicht mehr wusste, was wirklich Opfern bedeutet. Und wir können uns auch die Frage stellen, wissen wir denn, was Opfern wirklich bedeutet? Suchen wir intensiv die Gemeinschaft mit Gott, sagen wir ihm mit voller Dankbarkeit, was es eben bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist, und was er dadurch für uns getan hat. Bei Gott dreht sich alles um Jesus, um seinen Sohn. Aber erkennen wir denn eben auch Jesus als das wahre Speise- und Trankopfer an? Und wissen wir auch, dass unser Leben eigentlich auch ein Opfer sein soll? Und Paulus, fand ich interessant, weist da ja ausdrücklich im Römerbrief drauf hin. Ich ermahne euch nun, dann geht es weiter, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Also ich ermahne euch, das ist jetzt nicht nur so, denkt mal dran, das ist ja schon eindringlicher, weil wir wahrscheinlich schon oft in der Gefahr stehen, das zu vergessen. Und oft leben wir schon für uns selber und verpassen dadurch auch, glaube ich, die Freude, die entsteht, wenn wir uns eben mehr Gott hingeben. Die Priester, die waren es gewohnt, in der Gegenwart Gottes zu sein und die können darüber eigentlich nur weinen, über die Situation, wie sie gerade aussieht, weil sie eigentlich wissen oder wissen sollten, was Gott wirklich will. Sie kennen Gottes Heiligkeit, seine Liebe, sein Verlangen und sie haben jetzt auch großen Anteil an dem Schmerz und an der Trauer, die die Untreue dem Volk eben jetzt bringt. Und das, glaube ich, kann man auch ganz gut auf Jesus beziehen, weil Jesus als unser hoher Priester, der eben auch in der Gegenwart Gottes ist, den schmerzt es eben auch, wenn wir nicht umkehren, wenn die Menschen nicht umkehren und sein Opfer nicht annehmen wollen. Und wenn eben die ganze Hoffnung nur auf meinen eigenen irdischen Segnungen beruht, dann ist eben der Verlust eine große Trauer, was ich eben schon gesagt hatte. Johannes 6, Vers 27 wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt im ewigen Leben. Und dieser ganze irdische Wohlstand, der kann eben plötzlich verschwinden. Und das erleben wir manchmal vielleicht auch. Aber wie oft trauern wir dann über den Verlust des Segens und nicht über das Verhalten Gott gegenüber von uns? Und in Israel konnten damals ja nur die Nachfolger Aarons Priester werden, aber seit Jesus können wir eben alle zu Gott kommen und unsere Opfer bringen. Und wir können auch selber, glaube ich, ganz gut erkennen, ob wir Opfer bringen, die Gott wirklich ehren oder die vielleicht nur unseren eigenen Vorteil irgendwie bringen sollen. Vielleicht denkt man da direkt an die Pharisäer, die nach außen hin immer da gut dastehen wollten, wo es nur um den eigenen Vorteil ging, aber das eben im Herz nicht so wirklich da war. Und ich glaube, wir können es auch fragen, wenn wir opfern, mit welcher Haltung machen wir das wirklich? Vers 10, verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden, denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Most, dahingewelkt das Öl. Normalerweise zeigt ja die Ernte, das ist so das Ergebnis der Mühe, die vorausging. Und wenn keine Ernte entsteht, dann ist eben alles, was man vorher gemacht hat, umsonst. Hier steht jetzt vertrocknet und verwelkt. Das heißt, es war nicht nur eine Heuschreckenplage, sondern es kommt eben jetzt auch noch eine Dürre dazu. Korn, Most und Obst wird im Alten Testament auch oft zusammen erwähnt und es steht so für die wichtigen Segnungen des Landes. Und es wird auch oft erwähnt, dass wenn das weg ist, das eine Strafe Gottes ist. Haggai 1, Vers 11, und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt. Aber das wird dann auch alles wieder da sein, wenn eben Buße getan wird, werden wir gleich noch sehen. Korn, Most und Öl haben eine Bedeutung, die stehen, wenn man im Psalm zum Beispiel guckt, oft für Stärkung, Freude und Ausstrahlung. Und ohne eine Beziehung zu Gott, da fehlt das eben. Und das ist dann genau das Gegenteil, was in 2. Timotheus steht. Hat Gott uns nicht einen Geist gegeben, einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also genau das können wir haben, wenn wir eben bei Jesus, bei Gott sind. Vers 11, steht beschämt ihr Bauern, heult ihr Winzer über den Weizen und über die Gerste, denn die Ernte des Volkes ist zugrunde gegangen. Auch hier werden wieder zwei Gruppen extra angesprochen, nämlich die Bauern und die Winzer, deren Existenz ist eben direkt von dieser Heuschreckenplage und von der Trockenheit betroffen. Weizen und Gerste, das sind die Hauptkörner fürs Brot. Gerstenbrot eher für die armen Leute und Weizenbrot eher für die Reichen. Finden wir auch in Könige und Offenbarung, dass das eine viel mehr wert ist als das andere. Aber hier ist beides nicht mehr vorhanden. Es ist egal, ob arm oder reich, es trifft beide eben gleich. Und in Sprüchen 22 kann man eben lesen, arm und reich treffen sich im Elend des Hungers. Alle müssen eben erkennen, ob arm oder reich, dass sie schuld sind und an der Strafe, die sie aufnehmen müssen, weil sie eben Gott nicht erkannt haben. Vers 12, der Weinstock ist vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatapfel, auch Dattelpalme und Apfelbaum. Alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, vertrocknet ist die Freude fern von den Menschenkindern. Aber es sind nicht nur die beiden Berufsgruppen, die wir eben hatten, wo alles genommen ist, sondern es sind alle betroffen. Das ganze Volk ist betroffen, eine vollständige Verwüstung. Es steht hier von allen Bäumen. Und Bäume spielen ja auch eine Bedeutung in der Bibel. Im Garten Eden sind ja Bäume auch genannt und die stehen ja auch viel für die Segnungen Gottes für uns Menschen. 5. Mose steht das konkret so drin, haltet nun die Gebote des Herrn, deines Gottes. Dann geht es weiter. Gott bringt dich in ein gutes Land, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, aber kommt auch schon da die Warnung, nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Und hier ist scheinbar ja genau das Gegenteil passiert. Sie haben Gott vergessen und da wird eben alles genommen. Und wie ist es bei uns? Wie ist es in unserer Zeit? Wir haben auch alles, uns geht's gut, wir haben alles, was wir brauchen, aber wir haben auch Gott vergessen. Es gibt keine Dankbarkeit, es gibt nicht den Bezug, dass man das eigentlich alles von Gott hat. Und außerdem sind Bäume auch ein Symbol für Freude und auch Frucht im Leben von Gläubigen. Da steht drin, der Gerechte wird sprossen wie eine Palme. Und da können wir uns auch wieder fragen, wie es bei uns aussieht, wie unsere Frucht aussieht oder ob wir auch wachsen. Vers 13, umgürtet euch und klagt ihr Priester, heult ihr Diener des Altars, kommt, übernachtet im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes, denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. In Vers 9 sollen die Priester trauern, um damit ihre spezielle Verbindung auch zu Gott zu zeigen. Und hier sollen sie jetzt wehklagen und heulen und die Nacht im Sacktuch als Zeichen der Trauer verbringen. Die Priester sollten ja als erstes erkennen, was das für eine Schmach für Gott ist. Und die sollten ja auch wissen, was Gott eigentlich von ihnen erwartet. Und die sollten auch verstehen, dass das eine Schande ist, wenn eben Gott nicht mehr das erhält, was ihm zustößt. Und jetzt in der Situation können die Priester eben nichts mehr an den Altar bringen, weil eigentlich alles zerstört ist. Quasi sind die Priester arbeitslos. Und Joel schreibt hier, Diener meines Gottes. Das ist eine der wenigen Stellen, wo eben Joel direkt spricht. Sonst hatte ich ja gesagt, ist es mehr Rede Gottes. Und er ist jetzt der Prophet des Gottes, meines Gottes, in dessen Namen er sagt, Gott wird hören, wenn ihr zu ihm zurückkommt. Offenbar sind die Priester hier jetzt nicht mehr die Mittler zwischen dem Volk und Gott, sondern Joel. Auch das als klarer Hinweis finde ich auf Jesus, der ja auch unser Priester zwischen Gott und uns ist. Und er muss die Priester hier auf ihre Pflichten eigentlich aufmerksam machen, was sie tun sollen, wehklagen und heulen und eben diese Demütigung zeigen und die Nacht im Sacktuch verbringen. Heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn um Hilfe. Hier wird beschrieben, was jetzt zu tun ist, damit es wieder bergauf gehen kann. Sie sollen demütig sein und zu Gott umkehren und sie sollen fasten. Fasten könnte man denken, in der Hungersnot sollte ja nicht so ein großes Problem sein, aber ich glaube, es ist eher auch das Gegenteil, wenn man schon nicht viel hat und dann darf man das Wenige, was vielleicht zur Verfügung steht, dann nicht anrühren. Und sie sollen sich Gott anschließen, auch in dem Punkt, da Gott ja auch keine Opfer erhält und auch keine Nahrung bekommt. Und Fasten auch eben als Ausdruck der Demütigung. Ich habe mich da in dem Zusammenhang auch gefragt, welche Bedeutung hat Fasten eigentlich auch für uns noch? Im Alten Testament kommt es ja oft vor. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus auch in der Wüste gefastet hat. Aber was bedeutet das für uns? Wäre vielleicht mal ein Predigtthema, wer noch ein Thema sucht, fand ich interessant. Fasten gilt oft oder wird oft genannt in Zeiten besonderer Ereignisse oder Prüfungen. Und Fasten heißt auch, sich aus dem normalen Lebenslauf zurückzuziehen, um eben ganz bei Gott sein zu können und intensiv darauf zu hören, was Gott zu sagen hat. Und der Vers ist so ein bisschen aufgebaut wie der Vers mit am Anfang, Vers 2. Hier werden nämlich auch wieder explizit erst die Ältesten und dann die Bewohner genannt. Alle sind aufgerufen, alle sollen zum Tempel kommen und alle sollen um die Befreiung schreien. Das soll nationaler Ruf sein, weil es eben auch eine nationale Katastrophe ist. Vers 15, wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Der Tag des Herrn, der zieht sich dann später auch in den Kapiteln durch die ganze Geschichte von Joel. Der Tag des Herrn als Zeitraum vom Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte bis zu seinem Friedensreich. Und das ist der große Wendepunkt in der Weltgeschichte. Gott übernimmt dann die Regierung und nicht mehr die Menschen, wo man heute denkt, die haben irgendwie alle Macht auf der Erde. Und der Tag des Herrn beginnt eben auch mit Gerichten und wird dann am Ende im Friedensreich und der Ewigkeit enden. Und dann wird eben auch Jesus sichtbar sein und nicht mehr nur unsichtbar handeln. Dann wird das Böse niedergeschlagen, das Gute wird sich verbreiten und wird erhalten. Und damit wird eben Schluss sein mit allem, was durch den Sündenfall passiert ist. Damit, dass die Menschen ihren eigenen Willen tun und sich versuchen, über Gott zu erheben. Vers 16, ist nicht die Speise von unseren Augen weggenommen, Freude und Jubel aus dem Haus unseres Gottes. Gott will, dass sein Volk sich in seiner Gegenwart freut. Doch stattdessen kommt jetzt eben dieses Unheil. Und das Unheil, das wird später auch mit dem Tag des Herrn ausbrechen. Und das sind die Vorboten, die Joel vielleicht sieht, die er jetzt gerade erlebt. Und deshalb erklärt er auch, warum er befürchtet, dass der Tag des Herrn denn eben kommt. Weil die Katastrophen, die diesen Tag ja begleiten, die sind für ihn ja gerade allgegenwärtig. Es ist keine Ernte mehr da, es ist keine Nahrung mehr da, Entsetzen und Ohnmacht, die Freude ist aus dem Haus des Herrn verschwunden, Opfer können nicht mehr dargebracht werden. Vers 17, verdorrt sind die Samenkörner unter ihren Schollen, verödet sind die Vorratshäuser, zerfallen die Scheunen, denn das Korn ist vertrocknet. Wie stöhnt das Vieh, die Rinderherden sind bestürzt, weil sie keine Weide haben, auch die Schafherden büßen. Paulus schreibt ja auch, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Geburtswehen liegt. Das sind alles die Folgen des gottlosen Handelns mit dem Sündenfall, wo die Menschen sich von Gott abgewendet haben. Und hier wird eben die Folge der Dürre beschrieben und nicht die der vorausgegangenen Heuschreckenplage. Die Ernte wurde durch die Heuschrecken vernichtet, aber durch die Dürre kann eben auch keine neue Ernte mehr kommen. Die Situation sieht eigentlich hoffnungslos aus. Und Vers 19, zu dir, Herr, rufe ich, denn ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt und eine Flamme alle Bäume des Feldes versenkt. Feuer und Flamme stehen für Hitze und Dürre. Und nach dem Aufruf an die Priester und die Ältesten und das ganze Volk wieder zu Gott zu kommen, wendet sich jetzt Joel direkt an den Herrn. Zu dir, Herr, rufe ich. Scheinbar hat der ganze Aufruf, alles was vorher, Kapitel 9 oder Vers 9, Vers 13, 14 stattgefunden hat, keine große Resonanz gefunden. Es ist keine nationale Bewegung entstanden. Jetzt ist nur noch die eine Stimme übrig, die Stimme von Joel. Er ist der Einzige, der jetzt noch helfen kann. Aber für Gott ist es eben auch ausreichend, wenn es nur einen Gerechten gibt. Auch da, glaube ich, Joel, ein ganz starkes Bild für Jesus. Er ist jetzt der Fürsprecher, der Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Nicht mehr die Ältesten und Priester, die, ja, wenn man so will, eigentlich versagt haben. Und damit ist er auch ein Vorbild, dem wir nachahmen können. Er ruft nicht jetzt zu irgendwas auf, was die anderen tun sollen, sondern er tut es selber. Er ruft nicht nur die Priester auf, sie sollen umkehren, sondern er tut es jetzt auch selber. Und wenn wir andere nicht überzeugen können, dann sollen wir selber das tun, was wir erkannt haben und was wir als wichtig empfinden. Wir sollen mit gutem Beispiel vorangehen, das können wir vielleicht als Überschrift für diesen Vers jetzt wählen. Wir können natürlich die Gottlosigkeit in unserem Volk anklagen und bedauern, dass es keinen Aufbruch zu Gott gibt, keine nationale Umkehr. Aber ich glaube, wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken und wie Joel eben als Fürbitter für das Volk eintreten, was übertragenen Sinne an dieser geistigen Trockenheit leidet. Vers 20, auch die Tiere des Feldes schreien lechzend zu dir, denn vertrocknet sind die Wasserbäche und ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt. Auch die Tiere, steht hier, lechzen nach Gott. Die ganze Schöpfung lechzt nach Gott. Und lechzen bedeutet ja irgendwie dieses tiefe Verlangen haben, ein dringendes Bedürfnis, eine tiefe Sehnsucht. Und das haben ja auch die Tiere, wird oft beschrieben im Psalm zum Beispiel, die Junglöwen brüllen nach Raub, sie fordern von Gott ihre Speise. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst in ihrer Zeit. Gottes Fürsorge gilt eben auch für die Tiere. Und wenn der Fluch der Schöpfung, der auf der Schöpfung liegt, im Friedensreif aufgehoben wird, dann haben ja auch die Tiere ihren Anteil an dem Segen. Und ich glaube, mit diesem Lechzen der Tiere, das soll auch ein Vorbild für uns sein. Wir sollen Gott auch mit einbeziehen, wie es eben hier auch von den Tieren steht, die danach lechzen. Das mal zu Kapitel 1. In Kapitel 2 geht es düster weiter am Anfang. Zu meinen Studenten würde ich sagen, wir machen kurze Pause und machen gleich weiter. Aber ich glaube, das lassen wir heute bei Kapitel 1. Und ich habe mir die Frage gestellt, was kann man eigentlich als Schlusswort sagen, was kann man denn eigentlich mitnehmen? Und da komme ich wieder auf das Zitat von Anfang von C.S. Lewis: Gott flüstert durch sein Wort, er brüllt durch die Katastrophe. Und ich glaube, wir können uns Gedanken machen, wo hören wir auf sein Wort? Wo wollen wir auch darauf hören? Ich glaube, wir hören vieles, was wir dann doch vielleicht überhören wollen. Oder wollen wir wirklich auf die Katastrophe warten?